Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
18 Jahre lang war Martin Hug beim Branchenverband Bergbahnen Graubünden. Heute hat der Präsident seine letzte GV und im Rahmen von dieser nochmal zurückgeschaut auf einen Moment, der ihm besonders eingefahren ist.
Ja, das war sicher der Freitag, der 13. im 2020. Also die Telefonkonferenzen am Tisch daheim mit Perse, mit Bundespolizei und so weiter, das wird ewig in Erinnerung bleiben.
Im Interview schaut Martin Hug aber vor allem nochmal führen auf die Wintersaison und redet über die aktuellen Herausforderungen der Bündner Bergbahnen. Und bis vor kurzem haben Armutsbetroffene zu Hause Lebensmittel wie Zwiebeln, Herdöpfel und Kaffeebohnen gekriegt bei der Organisation Tischlein deck dich für einen symbolischen Franken. Jetzt geht es nicht mehr. Die Organisation hat aus dem bisherigen Standort raus müssen. Das recht unerwartet.
Weil einfach das mündliche Versprechen ganz, ganz anders tönt hat. Und dann kriege ich 2 Wochen später die schriftliche Kündigung und musste schon sagen, hoppla.
Was das für Tischlein deck dich in Thusis bedeutet und wie es mit dem Standort weitergeht. Das 2 von den Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Wie ein paar Bündner Skigebiete hat die Wintersaison schon gestartet. So ist die Valletta im Oberengadin seit Ende Oktober offen. Bei anderen geht es morgen los. Letzten Winter ist bei den Bündner Bergbahnen bis zu den Sportferien gut gelaufen. Und auch das Mal sieht der Saisonstart gut aus, hat es heute an der Generalversammlung von Bergbahnen Graubünden geheissen. Langfristig stehen Bergbahnen mit dem Klimawandel und den steigenden Preisen aber vor Herausforderungen. Carina Welcher hat mit dem Präsidenten der Bündner Bergbahnen, Martin Hug, geredet und hat von ihm als erstes wissen, wie er auf die kommende Wintersaison schaut.
Genau jetzt, die Situation, die wir jetzt haben, irgendwo Mitte November, wenn es Schnee gibt, bis ins Unterland, gibt es den Glauben daran, dass es einen guten Winter gibt. Wenn es kalte Nächte gibt, können wir mit der technischen Beschneiung nachhelfen. Wichtig ist, dass wir über die Weihnachtszeit parat sind, Sportferienzeit parat sind und dass wir auch etwas schöne Wochenende noch haben, die wir mitnehmen können. Das Angebot ist sehr stark nachgefragt, das wissen wir auch, die Buchungsstände sind gut. Aber letztendlich abgerechnet wird am Schluss und das Wetter können wir nicht beeinflussen. Aber wir müssen einfach parat sein, dass wenn das Wetter passt, dass wir auch ein Angebot am Start haben.
Die Temperaturen, die gehen wegen dem Klimawandel immer mehr rauf. Man rüstet auf mit Beschneiungsanlagen. Irgendwann wird das aber nicht mehr lange. Wie rüsten sich die Bündner Bergbahnen für die Zukunft?
Ganzjährigkeit ist ein grosses Thema. Man ist schon sehr lange an dem Thema dran. Nur ist es leider nicht möglich, dass man das, was im Winter weggeht, einfach einen Schalter drehen kann und im Sommer kommt die gleiche Wertschöpfung zurück. Das braucht Zeit, das braucht eine Entwicklung, das braucht eine Entwicklung in den Produkten, das braucht eine Entwicklung in den Infrastrukturen. Und ich denke, die technische Beschneiung kann helfen, gewissen Destinationen im Kanton Graubünden die Zeit zu bekommen, die sie brauchen, um das nachfolgende zukünftige Geschäftsmodell jetzt zu erarbeiten und zu entwickeln.
Die Problematik wird als erstes auftreten bei den Skigebieten in mittleren und tiefen Lagen. Ist man da mit denen im Austausch?
Ja, das ist ein Thema, das eigentlich nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Graubünden, sondern im ganzen Alpenbogen ein Thema ist. Die Unternehmen haben selber realisiert, was das bedeutet. Und es kommt immer darauf an, sind sie Unternehmen, die von Tagesgästen abhängig sind, haben sie eine starke Hotellerie oder eine Beherbergungssituation vor Ort, weil das ist auch eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Projekts. Was wollen sie noch in den Winter investieren oder wo fangen sie langsam an, ganz bewusst in die Ganzjährigkeit und in den Sommer zu investieren? Die Entscheidungen muss jede Destination selber treffen. Aber selbstverständlich ist man mit diesen Destinationen auch im Austausch, aber nicht nur auf Ebene der Bahnen, sondern auch auf Ebene der Hoteliers, der Verbände. Und das Thema ist sehr präsent in der Branche.
Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema kommen, nämlich die Kosten der Billettpreise. Die Aussage von Reto Gurtner von der Wyss Arena Gruppe, dass ein Tagesbillett für die Bergbahn in 10 Jahren könnte 200 bis 300 Franken kosten, die hat enorm zu reden gegeben. Hat das den Bergbahnen geschadet oder ist es vielleicht auch ein Weckruf gewesen, dass man etwas angehen muss, dass man etwas machen muss?
Das war eine typische Aktion von Reto Gurtner. Er soll zum Denken anregen. In einem amerikanischen Resort ist es heute schon so. Nur ist auf der anderen Seite der Medaille auch so, dass das Jahresabo günstiger ist als die, die wir heute haben. Und wenn man dann sieht, dass jemand 10, 15 Mal das Abo nutzt, ist er wieder günstiger von den Preisen. Dass es eine Veränderung bei den Preisen wird geben, dass der Kostenfaktor dazukommt, das ist selbstverständlich ein Thema. Wenn wir aber sehen, dass wir in der Schweiz 37% noch einheimische oder Schweizer Gäste haben, die das als Kulturgut noch brauchen, ist die Frage, ob wir es uns erlauben können, für unsere Schweizer Gäste und für Familien mit Kindern die Preise dermaßen zu erhöhen. Wenn es aber darum geht, Preise punktuell zu erhöhen, zu Zeiten, wo wir eigentlich eh schon zu viele Leute haben, und zusätzliche Tagesgästesysteme zum Kippen bringen, dann ist es in Verbindung mit dem Dynamic Pricing durchaus eine sinnvolle Geschichte.
Also einfach, dass an Spitzentagen wirklich vereinzelt, dass man dann recht aufgeht mit den Preisen.
Genau. Aber das hilft auch mit, dass das Angebot für alle die, die dann sowieso da sind, einheimische Ferienwohnungsgäste, solche, die da Steuern zahlen, solche, die da Wertschöpfung erzielen, dass die auch von der Qualität von dem Angebot profitieren können und nicht am Schluss Leute, die nur am schönsten Wetter als Rosinenpicker hierher kommen, das System zum Kippen bringen.
Sie selber, Herr Hug, können schöne Bündner Wetter nicht mehr lange geniessen. Nach 18 Jahren bei der Bündner Bergbahn und nach 8 Jahren als Präsident treten Sie zurück und gehen ins Wallis. Was nehmen Sie mit von dieser Zeit?
Ja, sehr viel. Ich bin ja nicht angetreten, um das 18 Jahre zu machen. Das war etwas, was sich entwickelt hat. Es ist auch mitgegangen mit meinem Werdegang in der Bergbahnbranche. Und es ist auch der Grund, eigentlich, dass ich einen grossen Rucksack können mir erarbeiten konnte, dass ich überhaupt die Chance hatte, ins Wallis mitzugehen. Sicher ein Haufen Sachen da zurück, wo es einfacher gewesen wäre zum Bleiben, auch bei Wehmut. Und auf der anderen Seite, mit dem Rucksack, der auch gefüllt ist mit Erfahrungen aus gemachten Fehlern, kann ich jetzt in Zermatt nochmal wirklich ein neues Kapitel in meinem Buch schreiben und auf das freue ich mich.
Gibt es ein Erlebnis oder etwas, wo Sie sagen, das wird mir für immer bleiben, da werde ich mich daran erinnern, von den 18 Jahren bei den Bündner Bergbahnen?
Ja, das war sicher der Freitag, der 13. im 2020. Also die Telefonkonferenzen am Tisch daheim mit Perse, mit Bundespolizei und so weiter, das wird ewig in Erinnerung bleiben.
Sagt Martin Hug, der Präsident vom Branchenverband Bündner Bergbahnen. Martin Hug wird ab nächsten Jahr CEO von der Zermatt Bergbahnen. Seine Nachfolge als Präsident von der Bergbahnen Graubünden übernimmt der Markus Moser, Chef von der Corvatsch und der Diavolezza La Galp AG. Wer für etwas viel Geld ausgibt, muss an einem anderen Ort sparen. So geht es auch der Gemeinde Glarus. Für die nächsten Jahre stehen mehrere Projekte an. Das Geld, das sie für die braucht, muss sie es wieder reinholen. Wie die Gemeinde das schaffen will, im Beitrag von Noah Böhler.
Die Gemeinde Glarus will in den nächsten Jahren mehrere Projekte im zweistelligen Millionenbereich verwirklichen. Vor einem Monat hat sie das Budget für das nächste Jahr mit einem Verlust von 29'000 Franken verabschiedet. Quasi ein Nullbudget für so eine Gemeinde, so der Gemeindepräsident Peter Ebli.
Ich weiss, es wird viele Diskussionen zum Budget geben, aber ich bezweifle, dass es sinnvoll ist, da einzelne Positionen rauszustreichen und über die Strassenbeleuchtung zu reden oder über einen anderen Kinderspielplatz. Wir haben schon einige Sparrunden durchgemacht intern mit dem Budget. Wir kennen das Ziel und ich zähle natürlich auf das Vertrauen der Glarner Bevölkerung, dass wir so weiterfahren können.
Diskussionen erwartet der Gemeindepräsident, weil die Gemeinde ein Defizit von 4 Millionen Franken fährt. Sie nimmt nämlich 1,2 Millionen aus der finanzpolitischen Reserve und verkauft Liegenschaften, die sie nicht braucht. Um das wieder auszugleichen, zahlt die Bevölkerung im nächsten Jahr mehr Steuern. Konkret erhöht die Gemeinde den Steuerfuss um 3%. In den letzten Jahren hat Glarus die Steuern immer wieder gesenkt. Laut Peter Ebli ist eine Erhöhung dieses Mal aber unausweichlich.
Wir werden auch nach der Erhöhung mit deutlichem Abstand die steuergünstigste Gemeinde im Kanton Glarus sein. Wir haben aber die gleichen Aufgaben wie die anderen Gemeinden auch. Also zaubern können wir nicht. In dem Sinne ist eine Steuererhöhung unumgänglich. Es ist ein Teil dieser Sanierung. Aber nur ein Teil, die andere Hälfte, werden wir durch Einsparungen einbringen.
Mit der Steuererhöhung und den Einsparungen soll das Ganze bis im 2028 wieder ausgeglichen werden. Wo im Detail gespart wird, sei erst teilweise bestimmt.
Wir arbeiten jetzt an 290 Sparvorschlägen von den kleinsten, die wir teilweise bereits umsetzen. Wir haben Sparvorschläge, die die Departemente umsetzen werden. Und jetzt stellen wir zusammen, wo braucht es Gemeinderatsbeschluss und wo braucht es Gemeindeversammlungsbeschluss.
Die ersten Anträge zum Sparen kommen laut Peter Ebli schon im nächsten Jahr an der Gemeindeversammlung.
Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zuerst einmal kriegt die Bevölkerung von Glarus einen genaueren Einblick ins Budget vom nächsten Jahr. Heute Abend an der Gemeindeversammlung am 7:30 in der Turnhalle Buchholz. Die Organisation Tischlein deck dich verteilt schweizweit Lebensmittel an Armutsbetroffene. Auch im ehemaligen Land in Thusis hat es eine Abgabestelle gegeben. Aber nach über 10 Jahren hat die Organisation aus dem alten Lokal raus müssen. Warum das für die Organisation tragisch ist, im Bericht von der Sarina von Wiesenfluh.
Noch bis vor kurzem haben Armutsbetroffene zu Hause Lebensmittel wie Zwiebeln, Herdöpfel und Kaffeebohnen kaufen. Bei der Organisation Tischlein deck dich für einen symbolischen Franken. Das geht jetzt aber nicht mehr. Die Organisation hat aus dem ehemaligen Volk- und Landegebäude müssen raus. Gertrud Fitzi, sie ist die Leiterin von Tischlein deck dich zu Hause, erklärt warum.
Dann ist das per 1. Juli verkauft worden. Und da hat der neue Besitzer noch gefunden, Kamol. Ich muss im 24 ganz, ganz sicher reinbleiben. 5/26 auch sicher, bis all seine Pläne umgesetzt kommen. 2 Wochen später hatte ich dann die schriftliche Kündigung für raus.
Seither sucht Gertrud Fitzi einen neuen Standort zu Thusis. Und die Suche laufe bis jetzt gar nicht gut.
Im Moment bin ich ein bisschen frustriert, weil ich einfach wirklich 26 Nein schon gekriegt habe. Das heisst, 23 Nein in Thusis und 3 bin ich noch auf die Ortschaft Katzis nebendran gegangen, wo noch machbar wäre mit ÖV-Verbindungen. Aber Nein ist auch dort lauter Nein, Nein, Nein gekommen.
Ein Lokal zu finden sei schwierig wegen der vielen Standortbedingungen. Das Lokal sollte zum Beispiel etwa 80 Quadratmeter gross sein, mit dem ÖV erreichbar und rollstuhltauglich. Das ist aber längst nicht alles.
Die Bedingungen sind einfach schon relativ gross, dass man es halt gratis haben muss. Weil wir arbeiten auch alle gratis. Es ist ja eine Lebensmittelverteilung für sozial schwachste Menschen. Und auch dementsprechend der Strom, das Licht dazwischen, die irgendwo wir brauchen. Und die Anlieferungen müssen einigermaßen mit dem Lieferwagen möglich sein. Also eine ganze Liste, die es dazu braucht.
Zu Thusis sind bis jetzt Leute aus der Region Via Mala bis ab auf Bonaduz und von Sorava und der Linzerheide versorgt worden. Es brauche ich darum wieder eine Ausgabestelle zu Thusis, auch wenn es die Kur 4 gibt, wo nicht allzu weit weg wäre. Für Armutsbetroffene sei das aber keine Alternative.
Weil die nicht auf Kur kommen, schon vom Portemonnaie her, mit dem Zug, mit dem Bus oder irgendwas. Die ÖV kostet dann einfach nochmal zu gross. Und Kur ist so schon überladen eigentlich, hat kaum Kapazitäten.
Durchschnittlich hat der Standort Thusis über 200 Personen mit Lebensmitteln versorgt. Allein dieses Jahr sind rund 50 Tonnen abgegeben worden.
In ganz Graubünden verteilt gibt es 11 Ausgabestellen von Tischlein deck dich in Samaden, Schkuhl, Diesentis, Davos, Ilanz und Chur und vielleicht ja auch bald wieder eine in Thusis. Der EHC Arosa feiert am Wochenende das 100-Jahr-Jubiläum. Genug Grund, um auf die Geschichte des Bündner Eishockey-Vereins zurückzuschauen. Das macht für uns der Ruth Schminzi.
Der Anfang. Gegründet worden ist der EHC Arosa im Dezember 1924, und zwar von 8 Mitgliedern des Fußballclubs. Das erste offizielle Spiel hatte Arosa noch im gleichen Jahr gehabt, die Heimat auf dem gefrorenen See gegen den Grasshoppers Club Zürich. Gespielt worden ist in den Anfangsjahren noch ohne Schoner und in den Jutti-Trikots mit kurzen Hosen. Aber nicht nur die Ausrüstung war nicht vergleichbar wie heute, nein, auch die Anreise zu den Hockey-Match. Zum Beispiel die gegen Davos. Für diese Freundschaftsspiele sind die Spieler von Arosa nicht eben auf Churabanden ab Langquarz Landwassertal darauf. Nein, sie sind mitsamt der Ausrüstung auf den Ski über die Meienfelder Furka, also über einen knapp 2500 Meter hohen Alpenpass zwischen den beiden Dörfern gewandert.
Die erfolgreichen Jahre.
Ab 1939 hat der EHC Arosa in der Nationalliga gespielt. 1945 sind sie auf Platz 4 gelandet, 1946 sind sie als dritte zuerst mal auf dem Podest gewesen. Ab dann ist der Verein aus dem Schanficken so richtig durchgestartet. Zwischen 1951 und 1957 ist der EHC Arosa 7-mal nacheinander Schweizer Meister geworden. Der legendäre Arosa Sturm mit den Poltera-Brüdern hat zu den besten Angriffsformationen von Europa gehört. Ein Haufen Verletzungen haben die Übermacht ein Jahr später aber gestoppt.
Der erste Abstieg.
Die goldigen Jahre sind für den EHC Arosa kurz darauf aber definitiv vorbei gewesen. 1960 ist der Verein in die Nazi B abgestiegen, 2 Jahre später sogar in die erste Liga. Der ehemalige Serienschweizer Meister war am Boden unten. Doch es ist noch einmal aufwärts gegangen.
Erfolgreicher Aufstieg.
In den 70er Jahren hat sich der EHC Rosa wieder zurückgekämpft und ab 1977 wieder in der Nazi angespielt. 3 Jahre später ist der Schweizer Meistertitel Nummer 8, 1982 Nummer 9 dazugekommen. Der bis jetzt letzte Schweizer Meistertitel für Rosa hat der Verein nach einem Auswärtssieg beim damaligen Erzrival HC Davos gefeiert. Ein grosser Anteil an diesen 2 letzten Meistertiteln haben unter anderem Spieler wie die beiden Brüder Guido und Markus Lindemann gehabt.
Der zweite und freiwillige Abstieg.
Nach 3 weiteren Podestplätzen ist es ab der Saison 1985-86 abwärts gegangen. Immer weniger Zuschauerinnen und Zuschauer sind an der Rosa-Match gekommen, die Einnahmen sind immer mehr gesunken und die Ausgaben weiter gestiegen. Am 13. März 1986 hat der damalige Präsident der freiwillige Abstieg in die erste Liga bekannt gegeben.
Langes Warten auf sportlich erfolgreichere Zeiten.
Knapp 20 Jahre lang ist der EHC Rosa danach zwischen der ersten und der zweiten Liga hin und her gewechselt. Ab der Saison 2005-2006 ist der Verein dauerhaft in der ersten Liga geblieben, bis 2019. In diesem Jahr ist am EHC Rosa der Aufstieg in die dritthöchste Schweizer Eishockey-Liga gelückt. Und in dieser spielt es auch heute, 100 Jahre nach der Gründung, noch.
Der EHC Rosa feiert seinen 100. Geburtstag das Wochenende. Unter anderem wird am Sonntagmittag ein Hall of Fame eingeweiht. Nachher gibt es ein Legendenspiel und um 16:30 geht es dann für den EHC Rosa in der Mai-Hockey League weiter. Sie treffen auf der SC Langenthal. Der Saisonstart im Freestyle-Snowboard war vor mittlerweile 2,5 Monaten am Big Air zu Chur. An diesem Wochenende steht der zweite Wettkampf auf dem Programm. Das grosse Saison-Highlight wartet dann im März mit der Heim-WM. Und dort mit dabei zu sein, ist auch das Ziel des Bündner Snowboarder Jeremy Denda. Der Ruth Schminzi berichtet.
Der Auftakt in der Saison ist dem 22-jährigen Bündner Jeremy Denda alles andere als gelückt. Am Big Air Chur ist er in beiden Qualisprüngen umgekehrt und hat so der Final verpasst. Das beste Resultat im Weltcup war bis jetzt der 8. Platz, und zwar im Slopestyle. Also einer Disziplin, wo die Athleten durch einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen fahren. Erreicht hat er das Resultat letztes Jahr auf dem Corvatsch, also quasi vor seiner eigenen Haustüre.
Ich habe dort gelernt Snowboarden, ich habe dort fast alle meine Tricks gelernt, sozusagen, und für mich ist es etwas mega Spezielles.
Erklärt der Silva-Planer Jeremy Denda. Es sei sicher auch gut gewesen, dass er vor dem Wettkampf im eigenen Bett pfusen konnte.
Ich habe mich einfach auch gut gefühlt dort. Ich habe mich sicher gefühlt mit den Sprüngen. Ich bin auf diesen Sprüngen aufgewachsen und habe das dürfen haben vor der Haustür, was ein riesen Privileg ist. Und ich glaube, das hat mir geholfen, eben, dass ich das Vertrauen habe, dass ich da daheim bin, dass alles für mich eigentlich parat steht und ich muss nur meine Tricks abliefern.
Und gleich sagt der 8. Platz eine Überraschung gewesen. Der nächste Wettkampf auf dem Corvatsch könnte es für Jeremy Denda schon im März geben, und zwar an der Freestyle-WM. Die Schweiz hat bei den Männern 4 Startplätze. Einen von denen will er sich erobern.
Ich fühle mich eigentlich gut, also haben wirklich viel Fortschritt gemacht, aber ich glaube einfach nicht zu viel Druck machen, die Form finden und dann nachher Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Und dann sehe ich eigentlich meine Chancen schon, dass ich dort sein werde.
Er probiere jetzt aber während der Saison nicht zu fest daran zu denken und sich so nicht allzu viel Druck zu machen. Und gleich wäre die Heim-WM natürlich schon etwas sehr Spezielles.
Ich werde sicher mein Bestes geben, um mich für das zu qualifizieren. Ich muss jetzt einfach Tag für Tag nehmen, schauen, dass ich an meinen Sachen arbeiten kann. Und dann kommen die Resultate hoffentlich schon. Das hat auch die Erfahrung gezeigt, einfach dranbleiben. Und jeden Tag das Beste daraus rausholen.
Und dann sehe er optimistisch, dass er vom 17. bis zum 30. März 2025 an der Freestyle-WM im Engadin mit dabei sei.
Bis dorthin geht es noch einen Moment und die Quali für die WM muss der Jeremy Denda auch noch meistern. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir sind am Montag wieder zurück mit dem Infomagazin und sonst finden auch alle Sendungen online auf rso.ch und dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Tschüss zusammen und ein schönes Wochenende.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.